Radio 1, nur für Erwachsene.
The Rapture, Sail Away. Irgendwie klingt diese Musik, als hätte sie auch in einer Zeit entstanden sein können, über die wir jetzt sprechen, nämlich in den 80er Jahren. Wir tauchen ein in ein Kapitel Jugendkultur in der DDR, äußerlich geprägt von schwarzen Klamotten, ausladenden Frisuren und dunkelbunter Popmusik. Das kann man, glaube ich, so beschreiben. Our Darkness, Gruftis und Waver in der DDR heißt das Buch von Sascha Lange und Dennis Burmeister, das die beiden übermorgen in Potsdam im Waschhaus und am 25. Mai dann, also nächste Woche in Berlin im Pfefferbergtheater vorstellen. Und Sascha Lange ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke. Guten Abend.
Guten Abend. Diese Idee, dieses Buch zu machen, das ist so bizarr und auch so ein bisschen lustig, weil ihr das im Vorwort auch gleich erklärt, dass eines 5-Minuten-Telefonats und kannst du das nochmal ein bisschen wiederholen, was der Inhalt dieses Telefonats war?
Ja, also es ist wirklich so gewesen, also Dennis und ich, wir sind ja dem einen oder anderen bekannt, dass wir schon 2 Bücher über Depeche Mode gemacht haben und wir waren verabredet zu dem Telefonat, wo es um ein drittes Depeche Mode Buch ging. Und dann sagte irgendwann Dennis, lass uns nicht immer nur Bücher über Depeche Mode machen. Wir müssen auch mal was anderes machen. Wie wär's denn mit dem The Cure Konzert in Leipzig am 4. August 1990? Und dann entspannt sich so wirklich, das war ein kurzes Ping-Pong von wenigen Minuten. Und ich sagte, nur The Cure ist vielleicht ein bisschen zu wenig, das interessiert vielleicht zu wenig Leute. Lass uns doch ein bisschen was über die Gruftis und die Waver machen und dann noch die anderen Bands. Und so warfen wir uns dann so die Bälle hin und her und 5 Minuten später war diese Buchidee fertig. Ja. Habe ich gedacht, okay, wir gucken, ob die Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur vielleicht eine Förderung gibt. Gucke nach, stelle fest, oh Gott, nur noch eine Woche bis Abgabeschluss. Habe schnell beim Ventilverlag angerufen, wo das Buch rausgekommen ist. Wir hatten schon ein Buch mit denen gemacht. Haben gesagt, ihr Leute, wir müssen den Förderantrag schreiben. Ich mache das alles, ihr müsst das aber in 3 Tagen alles abschicken. Und das sind zum Glück alles sehr verständnisvolle, auch subkulturell interessierte Menschen. Und so haben wir dieses Projekt wirklich innerhalb von einer Woche dann zur Abgabe Reife gekriegt und dann musste man ein halbes Jahr warten und dann kam der positive Förderbescheid und dann haben wir uns rangesetzt und haben Texte geschrieben und Fotos recherchiert.
Ja. Und das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Buch, das übrigens die Besucher hier im Studio auch bei uns schon erwerben können und Sie können es natürlich auch erwerben. Es ist im Handel, es ist schon da. Lass uns mal so ein bisschen, wir können natürlich jetzt nicht das Ganze, es ist so eine komplexe und spannende Geschichte, die ihr da erzählt, also mit verschiedenen Facetten, um die es da auch geht. Erstmal vielleicht zur Begriffsklärung. Ich habe ja gerade so ein bisschen die Beschreibung, diese Stasi-Beschreibung der Gruftis und der Waver vorgelesen. Das ist ja im Prinzip etwas, das auch nicht von heute auf morgen da war, sondern das ist eine Jugendkultur, die ja auch aus Punk und Post-Punk hervorgegangen ist, oder? Also was ist das für eine Gruppe gewesen? Also auch, ich meine, international, klar, aber auch in der DDR, wie kam's?
Ja, also man muss zunächst die Generation eingrenzen, also die Generation, die quasi mit der ersten, also die erste Generation von Punk und auch von Post-Punk und New Wave waren ja Jugendliche, die so um 1965 geboren sind. Und das ist auch die Generation, wo dann die ganzen anderen Bands kommen. Wenn man da guckt, wann sind die so geboren, Flake, heute von Rammstein oder so, das ist alles so um 1965 passiert. Das heißt also, die Generation, die haben Punk und New Wave hautnah miterlebt, so wie es auch in Westeuropa, in Großbritannien passiert. Die Generation, die wir in dem Buch beschreiben, ist die Generation der um 1970 Geborene, also 5 Jahre jünger. Mhm. Und die haben so diese eigentlich den Punk verpasst, da waren sie noch Kinder, haben aber schon so Blondie gehört und dann kam der New Pop, also mit Frankie Goes to Hollywood, mit Bronski Beat, dann tauchte dann schon Depeche Mode auf und dann gab es schon so die ersten schwarzen Klicken, also schwarz gekleidete Klicken, dann passierte es, dass The Cure auch so mit Boys Don't Cry 1986 nochmal in die westdeutschen Hitparaden kam, dann bekam man die Band mit, denn es war ja so, man konnte ja im Osten nicht einfach in den Laden gehen und sagen, so was gibt es für neue Platten in Großbritannien, sondern man musste jemanden kennenlernen, der irgendwie eine verrauschte Kassette von irgendwie ganz heiser Musik hat, die noch nie zuvor jemand gehört hatte. Und also es passierten da so viele Dinge, die dann irgendwie kurioserweise in dem Jahr 1984 mündeten. Das war das Jahr, wo DD64 zum Vollprogramm ausgebaut wurde. Es gab die Spezialsendungen Electronics, Paroktikum, Trend. Und da tauchten plötzlich immer mehr Bands auf. Kurioserweise war das eben auch das Jahr, wo immer mehr aus der Elterngeneration in den Westen zur Großmutter reisen durften. Da gab es so Reiseerleichterung. Die wiederum brachten mehr Musik und auch mehr Bravo-Magazine mit. Und in den Bravo-Magazinen, in diesem verbotenen Magazin, was in der DDR als Schund- und Schmutzliteratur galt, da waren dann Poster von The Cure, von den Ärzten, von Deepesh Mode. Dann las man was über Jesus and the Mary Chain. Das ist eine Band, die kannte ich bis 1990 nur von einem Bild. Mhm. Ich hatte noch nie Musik von denen gehört, aber das Bild war so cool, ich habe es mir an die Wand gemacht. Weil die sahen so unfassbar cool aus. Ich dachte mir, das muss eine ganz großartige Band sein.
Womit sich dann eben auch schon die Frage beantwortet, warst du Teil der Szene? Ja, du warst Teil der Szene.
Ja, aber ich muss einschränkend sagen, ich gehörte damals zum, salopp gesagt, Team Deepesh Mode. Also ich war Deepesh Mode-Fan, habe aber auch eine respektable The Cure-Plattensammlung auf Kassette gehabt. Und das war zu DDR-Zeiten aus irgendeinem Grunde, zumindest in Leipzig, sehr strikt getrennt. Mhm. Also man war cooler Wafer und man war cooler Krufti oder man war Deepesh Mode-Fan. Also man durfte nicht Deepesh Mode und The Cure-Fan gleichzeitig sein. Man musste sich irgendwie entscheiden. Das ist heute total albern gesehen, aber man hat das damals so als 15, 16, 17-Jähriger total ernst genommen und musste sich dann irgendwie für eine Band entscheiden. Deswegen war ich sozusagen ein bisschen außen vor. Aber wir waren damals auch eine Clique bei uns. Da hat man eben The Cure, Ärzte und Deepesh Mode gehört. Das waren so die drei wichtigen Bands damals.
Ja. Nun ist das ja jetzt, dieses Buch ist ganz viel. Also ihr leitet, erzählt natürlich die Geschichte, wie es überhaupt also popkulturell sich entwickelt hat, was du jetzt so kurz zusammengefasst hast, aber es sind ja auch Geschichten von Leuten, die wie du sich irgendwo zu Hause fühlten in der Szene. Und das ist sehr schön, wie ihr das auch miterzählt. Also dadurch wird es auch sehr, sehr lebendig, also unabhängig von den vielen tollen Fotos und Bildern. Wie habt ihr diese Leute ausfindig gemacht? Also waren das so auch alte Buddies von dir, die du...
Ja, also das war... Also Dennis und ich, wir sind ja so in der Deepesh Mode-Fanszene ziemlich bekannt mittlerweile. Das heißt, als wir haben ja schon mal ein Buch 2018 über die Deepesh Mode-Fankultur in der DDR gemacht. Das war relativ einfach. Diesmal war es ein bisschen schwieriger. Also ich kannte natürlich ein paar Leute in Leipzig. Und dann haben wir wiederum das Deepesh Mode-Netzwerk aktiviert und gefragt, sag mal, kennst du noch einen Cure-Fan aus der Zeit und so. Und so kamen dann so übers Hörensagen so ein paar Leute zusammen. Und wir haben aber auch von Anfang an gesagt, wir haben jetzt nicht den Ehrgeiz, irgendwie nur die, in Anführungsstrichen, wichtigsten Gruftis irgendwie aus irgendeiner Stadt zu finden, sondern wir wollten so einen Überblick haben, wir wollten Männer und Frauen befragen, also damit es auch nicht so, weil viele Klicken waren ja auch immer so jungsdominiert, damit das auch divers ist immer so ein viel bemühtes Wort, aber dass man eben auch, gerade weil das ja auch eine sehr feminine Szene gewesen ist, dass man da Leute findet. Und wir wollten halt so einen subjektiven Einblick haben. Wo wir aber auch festgestellt haben bei den Interviews, dass ja viele Aussagen ja auch stellvertretend für viele andere stehen in anderen Städten. Und das war so ein bisschen der Gedanke.
Ja, ja, also das funktioniert total gut, ist extrem interessant.
Ein Glück.
Ja. Am 4. August 1990 spielten tatsächlich The Cure eben nicht mehr im Osten, aber nicht mehr in der DDR, beziehungsweise damals war es ja noch gerade so noch DDR.
Das war kurz vor Schluss noch. Ja.
Genau, das nochmal zur Ergänzung. Nach wie vor bei uns ist Sascha Lange, er hat gemeinsam mit Dennis Burmeister das Buch Our Darkness, Gruftis und Waver in der DDR geschrieben, das gerade erschienen ist, entlehnt einem berühmten Song, eigentlich dem Hit von Ann Clark, die auch sehr wichtig war in der Szene. Und dieses Stück wurde dann auch adaptiert von Friedrich Küppersbusch, unserem Radio 1-Kommentator, der diese legendäre Polit-Satire-Sendung Zack gemacht hat.
Aha, ja,
das
stimmt,
ist die Titelmelodie. Bloß mal so nebenbei. Auch kleine, wir haben ja auch einen Informations- und Bildungsauftrag.
Ja.
Aber jetzt zurück zu dem Buch. Wie gesagt, es geht um eine sehr eigene Szene, die ja nicht nur für eine Musik stand, die sie mochte, also Joy Division und wir haben die Namen gehört, The Cure, Deepesh Mode, Ann Clark, die Ärzte und so weiter, sondern auch für ein Lebensgefühl ja irgendwie, ne? Also wie lässt sich, also wir haben ja beschrieben, es gab äußerliche Merkmale, diese schwarz gekleidete, oftmals eben auch schwarz gefärbte Haare und so und so nicht so lustbetont und freundlich durchs Leben zu gehen. Also zumindest äußerlich nicht. Was war das für ein Lebensgefühl für das?
Ja, das hat natürlich letztlich jeder sehr individuell empfunden. Ich denke, es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass man so ein bisschen so ein melancholischer Typ sein musste. Mhm. Also wer jetzt eher so ein sportlicher Typ war, der ist halt damals Hip-Hopper geworden. Und wer ein Junge war und gerne schnell irgendwie ein harter Mann werden wollte, der ist halt Metaller geworden. manchmal auch Punk und dann auch Skinhead oder solche Sachen. Und bei Wafern und Gruftis war das eben so, dass man, das ist eigentlich das Interessante daran, dass Jungs auf so ein Männlichkeitsbild überhaupt kein Interesse hatten. Und es ging ihnen nicht darum, möglichst schnell erwachsen zu werden, mit möglichst so ein ganzer Mann oder sowas, sondern man hat sich wirklich so in diese Kultur, in diese Musik und mit diesen Klamotten, man hat das so als eben so ein Gesamtpaket wahrgenommen. Und deswegen hat man sich dann eben auch als Junge geschminkt und fand das total normal und hatte da auch überhaupt nicht, man ist ja dann auch so als Schwuchtel oder sonst was beschimpft worden und man hat sich über sowas überhaupt keine Gedanken gemacht. Und es ging einfach darum, Robert Smith malt sich verschmierten Lippenstift ins Gesicht und so weiße Schminke, also mache ich das jetzt auch. Mhm. Und es ging eigentlich wirklich darum, so diesen Bands nah zu sein, aber auch diese Musik. Und man war ja auch so ein bisschen so ein Botschafter dieser Kultur. Deswegen hat man ja nicht nur die Musik so zu Hause gehört und lief dann nur mit Turnschuhen und weißem T-Shirt rum, so wie ich heute. Sondern man hat das eben wirklich zelebriert. Also ich bin damals als Diebisch Mode-Fan jeden Tag in schwarzen Klamotten mit top gestylter Frisur in die Schule gegangen. Also das war anders nicht möglich. Und das haben eben tausende Jugendliche auch gemacht. Mhm. Und eben auch gerade, wenn man dann zusammenkommt mit anderen Leuten und man pflegt so einerseits so diese Melancholie, die man dann so hört in den Liedern, aber die haben ja auch ein bisschen was Tröstendes und so. Ja. Und das ist ja nicht so, dass man da nur zusammengehangen hat und sich so gegenseitig so in tiefe Depressionen gezogen hat, sondern man hat sich ja auch, es war ja auch letztlich so ein Klickenleben. Also man hat sich verliebt, man wollte sich besaufen, man hat Partys veranstaltet und letztlich das gemacht, was eben Teenager in dieser Zeit machen wollen.
Genau, also das spielt übrigens auch eine Rolle, besaufen, ne? Also ja. Drogen gab es im Osten nicht, es gab eben Alkohol.
Es gab Faustan.
Es gab Faustan, ja.
Das ist eine Tablette für nicht Eingeweihte.
Genau.
Eine Beruhigungstablette.
Genau. Wenn ich dir so zuhöre, also es gibt einen großartigen Schriftsteller, nämlich Andrei Kubitschek, der Romane schreibt und der immer wieder auch seine Jugend reflektiert, aber eben autofiktional beziehungsweise fiktional. Und der immer wieder auch so eine Referenzen, also der ganze Kapitel entlang dieser Songs auch schreibt und so, das ist wirklich nur so kleine belletristische Empfehlungen.
Ich hab von dem auch schon mal was gelesen, wo er Potsdam so in den späten 80ern
beschrieben hat. Ja, genau, und da jetzt gerade erschien Der perfekte Kuss, wo er seine Hallenserzeit und so, also der genau das beschreibt, ja. was du gerade auch erzählt hast. Nun ist dieses Buch da und man taucht da ein und denkt, ja, kenne ich, aber es ist eben auch mehr als das, also weil es erzählt ja auch etwas über ein Land, das es nicht mehr gibt und die Art und Weise, wie eben auch diese Szene beargwöhnt wurde, nämlich vom Staat und auch von der Stasi und von den Faschos gejagt irgendwie. Also wie es war ja keine politische Szene und trotzdem, warum?
Ja, also man muss dazu wissen, die Staatssicherheit hatte ja bis zuletzt, also noch bis nach dem Mauerfall zum Beispiel Überwachungsberichte angefertigt. Mhm. Also ich habe ja auch Stasi-Unterlagen mir angeguckt im Zusammenhang mit den Recherchen für dieses Buch und habe also noch Mitte November gab es dort Berichte von einem Ostberliner Krufti-Club, wo sich so Leute getroffen haben. Also das ist so ein Apparat, der sich irgendwie ja teilweise schon verselbstständigt hat. Und die Staatssicherheit hatte immer alles beargwöhnt, was so jenseits so der scheinbaren gesellschaftlichen Norm passierte. Das hat sie ja mit allen Jugendlichen gemacht. Und das war dann auch so dieses Absurde. Gerade diese Gruftis und Wafer, diese Generation, hatte ja noch wirklich die Gnade der späten Geburt. Die Punks in den frühen 80ern sind ja noch sehr massiv und sehr repressiv von der Staatssicherheit behandelt worden. Da sind viele ja auch ins Gefängnis gegangen. Da sind ja auch wirklich Lebensläufe zerstört worden. Also die Stasi war da schon wirklich ein sehr ernstzunehmender und ein sehr gemeiner Überwachungsapparat. Aber die Generation schon später, so Ende der 80er Jahre, wurde die Staatssicherheit zumindest für diese Jugendlichen immer mehr so ein zahnloser Tiger. Mhm. So, was ja dann eben auch zum Beispiel dazu führte, bei DD64 liefen die einstürzenden Neubauten, wurden Konzerte von Punkbands beworben, irgendwo in der Provinz. Und man lebte da schon so ein kleines bisschen so virtuell etwas normaler. Aber die Staatssicherheit hat nie so weitergedacht, dass man irgendwann mal sagte, naja, eigentlich sind die Jugendlichen ja auch ganz harmlos. Sondern offensichtlich, das war schon teilweise wie so eine Beschäftigungstherapie. Es wurden Berichte angefertigt ohne Ende und sie haben überhaupt nichts bewirkt. Also sie wollten ja diese Jugendgruppen zerschlagen, sie wollten ja diesen Jugendlichen sagen, nein, du musst dich wieder ordentlich anziehen und ihr sollt euch nicht mehr treffen und ihr sollt nicht mehr auf den Friedhof spazieren gehen. Aber es hat alles überhaupt nichts gebracht. Das wirkt aus der heutigen Sicht total absurd, aber man muss es eben erzählen, deswegen haben wir es eben auch im Buch mit drin, um das zu verstehen, dass das eben... Ja, alles sehr paradox auch teilweise.
Ja, also das ist wirklich, paradox ist das richtige Wort, ja. Wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber wir haben nicht mehr die Zeit. Das Buch ist da, beim großartigen Ventilverlag, übrigens so ein Imprint von einem großartigen Tapete-Label, ne?
Ja, richtig, genau.
Ne? Und Our Darkness heißt es und man kann euch morgen Abend, ist Dennis Burmeister
am Samstag.
Am Samstag, genau. Im Waschhaus in Potsdam erleben und dann am 25. im Pfefferberg.
Genau, Dennis ist auch mit dabei. Dennis liest aber nicht, Dennis ist immer schüchtern, aber er kommt, um Bücher mit zu signieren.
Okay, gut. Also, dieses Buch ist unbedingt lesenswert. Also nicht nur, wenn man was über diese Szene, sondern auch über dieses Land, was es nicht mehr gibt, erfahren will. Dankeschön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Und jetzt spielen wir natürlich den Song, der dem... Buch auch den Titel gegeben hat, Our Darkness von Anne Clark. Dankeschön.
Sehr schön, danke.